Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, und zwar der Weinflasche. Eigentlich wollte ich ja hier mal über ganz viele andere Getränke, aber naja, wie es halt so ist, bin ich dann hängen geblieben bei Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Wir trinken Wein. Genau, mit welchem fangen wir an, bevor alle wieder jammern?
Ja. Wir fangen an mit Tobi Winklers Silvana 2021. Pied de Cuve. Das ist der französische Ausdruck dafür, dass man
Pediküre,
dass man sich ein paar Trauben nimmt, sozusagen, die so ein bisschen einmasht auf dem Pied de Cuve, also auf dem Boden der am Fuß des Fasses sozusagen.
Ah, Pied de Cuve.
Und da fängt das dann an zu gären und dann wirft man halt den Rest der Trauben irgendwann oben drauf und das ist so wie so ein Starter.
Warum macht man das?
Ja, damit man irgendwie eine vernünftige Gärung in Gang bekommt.
Aber würde das nicht auch gären, wenn du alles reinschmeißt?
Ja, normalerweise schon. Aber das ist irgendwie eine althergebrachte Methode, um zu schauen, wie die Gärung anfängt und wie die dann läuft. Und wenn die dann so ein bisschen gelaufen ist, dann schmeißt man halt nach und nach.
Okay, klar, du kannst dann natürlich, ja, man kann dann sehen, welche Bazillen, hier sag schnell, wie heißen sie?
Ja, nee, das kann man nicht sehen. Also vielleicht
also
riechen. Nicht, ne?
Ja, riechen. Also
genau, die Hefestämme, genau, die Hefen.
Ist es sauer, ist es schlecht, arbeiten. Ist es fies? Und wenn es fies ist, schützt es weg, machst neu sozusagen.
Zum Beispiel.
Ja, okay,
das kann man schon machen. Wobei am Anfang kann es schon auch mal stinken. Also man hat ja schon irgendwie so 1,5 Dutzend Hefestämme oder so oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie viel Biodiversität man auch so ein bisschen im Weinberg hat. Kann es halt sein, dass mal die Stinker sozusagen ein bisschen die Oberhand übernehmen und mal die anderen. Zum Schluss bleibt halt immer nur eine übrig, die sozusagen den Rest erledigt. Das ist dann immer diese Carévisier-Hefe, also im Prinzip die Bierhefe, sogenannte, weil sie beim Bier das erste Mal entdeckt wurde. Aber die ist halt letztlich dann auch bestimmend für den Wein.
Okay.
Die zieht das durch.
Merkt man denn bei dieser Vinifizierungsmethode, dass es anders gemacht wurde, oder ist es letztlich für den Konsumenten wurscht?
Ich glaube, für den Konsumenten ist das dann wurscht, ob du.
Was mir aufgefallen ist, dass da ist Nebel in der Flasche gewesen, als ich die aus dem Karton geholt habe.
Ja, das kann genau, die ist so ein bisschen nebelig, aber das liegt da einfach daran, dass der trüb abgefüllt wurde. Ne?
Okay.
Und da ist noch so ein bisschen Gärkohlensäure auch mit drin. Also wenn du die Flasche so ein bisschen aufschüttelst, dann merkst du auch, dass da so eine ganz feine Bläschen auch noch drin sind.
Ja.
Und genau, das ist noch so ein bisschen Gärkohlensäure, die auch gerne mal drin länger drin bleibt in Flaschen, die halt einen Schrauber haben, weil der Schrauber eben auch
dichter ist,
ne? Okay. Dichter verschließt. Mhm. Ja. Genau.
Ich werde heute den ganzen Abend nur ausspucken müssen.
Mhm.
Ich war nämlich heute bei der Impfung, weil Influenza-Saison geht wieder los und Covid-Auffrischung gibt es auch. Natürlich nicht für alle, aber also wie sagte sie, ja, sie sind ja unter 60, kommt das denn für Sie überhaupt in Frage? Dann habe ich ihr meine 4 chronischen Krankheiten aufgezählt, habe ich kaputt gelacht und meinte, ja komm hier, machen wir beides in einen Arm. Ne?
Okay.
Jetzt habe ich einen dicken Arm und fühle mich ein wenig erschöpft.
Ja, und das impft man auch tatsächlich zusammen, ne?
Nee, 2 einzelne Impfungen.
Aber schon, ja, also mehr oder weniger hintereinander direkt.
Genau, sie meinte, wir können auch eins rechts, eins links machen, wenn sie wollen. Habe ich auch gesagt, nee, lass mal, nachher werden die beide dick und dann kann ich den rechten Arm nicht mehr bewegen. Das ist ja, ne, habe ich gedacht.
Ja,
also bisher geht's, aber ich bin einfach noch ein bisschen müde, also weil.
Oh, okay. Ehrlich gesagt, ich bin es auch, aber ich habe keine Impfung hinter mir. Ich bin einfach nur so müde.
Ja, nee. Also ich merke dann schon, also 2 Stunden später oder sowas hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, mein Körper muss sich gerade anstrengen. Und da ist dann vielleicht viel Alkohol dazu zu gießen.
Jetzt nee, das ist nicht,
nicht die beste
Idee. Nee, nicht die beste Idee, glaube ich.
Wobei ich auch schon mal bei einer der früheren Covid-Impfungen, meinte dann auch, ja, wir wissen ja heute Abend nicht das, nicht dies, kein Sport jetzt irgendwie, nichts trinken. Ich habe gar keinen Alkohol. Sagt sie, Alkohol trinken wollen, trinken sie halt Alkohol. War dann eine jüngere Ärztin damals.
Ah ja.
Riecht schön.
Ne?
Mhm.
Genau, also ich meine, das Thema ist ja heute tatsächlich Silvaner, fränkische Silvaner aus kleinsten Lagen. Also alle drei dieser Winzer machen das, also haben irgendwie, beackern irgendwie so 0,5 Hektar, wenn überhaupt.
Gute Güte.
Die arbeiten dann hauptberuflich in anderen Weingütern und machen das aber, wobei beim Florian Reuss weiß ich es noch gar nicht, aber von einem halben Hektar kann der auch nicht leben.
Ich wollte gerade sagen,
aber die anderen beiden.
Wie schaffen die das dann überhaupt, genug Flaschen abzufüllen, dass wir den jetzt was wegkaufen können? Das ist ja.
Nee, das schaffen die nicht. Das wollen die auch gar nicht. Das, für die ist das einfach auch eine Möglichkeit, neben dem Dayjob, der eben auch in Weingütern stattfindet, selber sich nochmal so ein bisschen auszuleben. Mhm. Also genau das zu machen, was man machen will. Das kann man ja jetzt nicht unbedingt immer in dem Weingut, in dem man arbeitet. Also der Tobi Winkler zum Beispiel, der hat lange bei Horst und Sandra Sauer in Escherndorf gearbeitet. Das ist schon ein sehr renommiertes Weingut in Franken. Mhm. Aber die machen sehr, ich würde mal sagen, sehr also gute, in gutem Maße gefällige und eher zu dem Mainstream verpflichtete Weine. Also eher so.
Die Sauers.
Sagen, ne? Die Sauers, genau. Also eher. Ich glaube, die arbeiten dann weniger mit Spontangärung zum Beispiel, sondern eher mit Reinzuchthäfen und haben einfach eher so typische Weine, die sehr gut sind, aber eben auch nicht so viele Ecken und Kanten haben. Und wenn du da dann eben arbeitest im Keller und deren Weine machst und hast selber noch eine andere Idee von Wein, dann bietet es sich halt im Zweifelsfall an, auch nochmal seine eigenen Weine zu machen. Und der konnte das bei den Sauers auch machen, eine Zeit lang. Jetzt arbeitet er nicht mehr bei den Sauers, sondern bei Richard Österreicher. Und der Richard Österreicher, der ist, glaube ich, viel mehr auf Tobis Wellenlänge. Da arbeitet er jetzt im Keller und macht seine eigenen Weine oder hat jetzt in den letzten zwei Jahren seine eigenen Weine mit dem Tom Glass zusammen und noch einen dritten Winzer zusammen gemacht in einem kleinen Keller. Vom Tom Glass haben wir dann gleich den zweiten Wein.
Also trotzdem nochmal, halber Hektar, wie viele Flaschen fallen da raus?
Ist nicht, also, sag mal, die machen ja in 21 ist sowieso ein Jahrgang, wo echt nicht so richtig viel bei rumgekommen ist, wenn du biologischen Weinbau gemacht hast, weil es echt herausfordernd war. Also feucht, viel Regen im Frühjahr und auch im Sommer noch. Der Jahrgang hat eigentlich erst so zum Herbst hin irgendwie die Wende hin zum Besseren bekommen. Aber bis dahin haben die tierisch viel im Weinberg arbeiten müssen und eben auch rausschneiden müssen. Es gab viel Mehltau durch die Feuchtigkeit, ne? Also viel Pilz. Befall und wenn du dann eben nicht chemisch arbeitest, sondern eben sozusagen mit
sag jetzt nicht Kackhörnchen.
Nein, das ist ein, nee, da wird ja, also im Zweifelsfall wird halt Kupfer ausgefahren, ja. Oder eben
frag mich nicht, ich
komme doch nicht drauf.
Monsanto.
Nein, ich komme vielleicht gleich drauf. Okay. Also was man auch zum Backen, Backpulver, genau, Backpulver, ja. Zum Beispiel auch. Ne? Also solche Sachen, die, aber das sind ja Kontaktmittel, ne? Die kommen oben drauf, die schützen oben drauf, auch Schwefel, ne? Schwefel kann man auch ausbringen. Und die ziehen aber ja nicht ein, im Gegensatz zu chemischen Mitteln, ja. Die ja sozusagen in das Blattwerk reingehen. Das machen die alle nicht. Ja. Denn die werden dann wieder abgewaschen und dann musst du halt wieder von vorne anfangen, wenn es
geregnet hat. Das ist, was der Winzermafia uns erzählt. Aber tatsächlich versuchen die natürlich, uns alle unfruchtbar zu machen, weil das mit den Chemtrails nicht funktioniert hat.
Ach so, ja.
Alles klar.
Oder so. Oder so. Ja.
Ich finde, der riecht wie so ein Limonädchen, so ein bisschen.
Ich finde ja, dass er.
Weißt du? Also er riecht überhaupt nicht, als wäre der Alkohol. Ist da überhaupt Alkohol drin?
Ja, aber nicht viel. Also vergleichsweise nicht viel.
11,5, ja.
Und wenn ich den Chat ja richtig deute, dann ist der Tobi halt im Moment auch im Chat mit drin.
Also oh, cool.
Der würde dann Tobi W. heißen.
Ah ja, okay. Hallo Tobi.
Genau.
Enttäusch uns jetzt nicht, Tobi.
Sehe gerade, ne? Bei den Österreichern, nee, das vergesse ich natürlich nicht. Komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Also 11,5%. Also schwieriger Jahrgang. Also super schwieriger Jahr. Und wenn du dann das auch noch sozusagen nebenerwerblich machst, dann hast du es natürlich noch mal schwieriger im Bio-Bereich, weil im Prinzip musst du ja, also wenn du chemisch spritzt, dann hast du halt mal gespritzt und dann ist es halt auch mal ein paar Tage gut oder zwei Wochen und bei Bio eben nicht. Und wenn du dann aber eigentlich hauptberuflich in einem anderen Laden arbeitest, dann, ne, dann wird es natürlich noch schwieriger, diese Weinberge irgendwie zu bewirtschaften. Und also insgesamt war dieser 21er Jahrgang sehr herausfordernd, hat aber auf der anderen Seite dann, wenn du es irgendwie vernünftig hinbekommen hast, eben sehr, sehr schöne, schlanke Weine mit einer schönen Säure rausgebracht. Mhm. Und ich glaube, das ist bei allen dreien so der Fall. Und das ist halt, finde ich, zahlt halt sehr, sehr ein auf die, ich sag mal, auf diese Silvaner-Stilistik, die so in den letzten Jahren eben zunehmend aufgekommen ist und die ich einfach auch sehr gerne mag, weil ich finde, dass es einfach zu Silvaner auch sehr gut passt, wenn es eben schlanker ist. Ne?
Ich finde aber...
Ach so, genau.
Wo ordne ich den denn in der Nase ein?
Ja, du hattest noch gefragt, also ich denke mal, dass in 21 die Erträge, also ich sag mal, bei den Sauers, bei den größeren Betrieben, da hast du normalerweise wahrscheinlich bei Silvaner so vielleicht Erträge von 70 Hektoliter pro Hektar, ne? Mhm. Also 35 Hektoliter für einen halben Hektar. Und beim Tobi könnte ich mir vorstellen, dass das nicht mal die Hälfte ist. Ne?
Wow. Ja. Ja gut, da kannst du ja wirklich nicht von dem, wenn du den dann nicht für 50 Euro abgibst oder sowas.
Nee, wie gesagt, also ich glaube...
Tobi hat gerade im Chat geantwortet, er schafft vom halben Hektar oft weniger als 3000 Flaschen. Mhm. Alter, ja. Der Tester. Ich meine, da kostet die Flasche 19 Euro im Einzelhandel. Das lohnt sich doch nicht.
Nein, das lohnt sich auch wirklich. Ja, genau, das lohnt sich halt auch nur, wenn du es machen möchtest.
Ja.
Also ich meine... Ehrlich gesagt, Weinbau in kleinerem Maßstab lohnt sich eigentlich in Deutschland eigentlich nur noch in Form von einer gewissen Selbstausbeutung.
Mhm. Wenn du sagst, in Deutschland ist es anders
oder besser? Wahrscheinlich ist es in Frankreich auch nicht besser oder in Italien.
Tobi schreibt,
kannst du dir da nochmal...
Tobi schreibt, 2021 war der Spätburgunder bei 16 Hektoliter pro Hektar, der Silvaner bei ungefähr 30 Hektolitern pro Hektar.
Ja, ne, ich hatte jetzt auf 35 getippt, also 30 waren es dann. Spätburgunder ist dann noch schwieriger, weil der noch dünnere Schalen hat. Ich weiß nicht, ob der auch noch die Kirsche Essigfliege mit dabei war in 21. Das ist ja so eine aus Asien importierte, also ne, so eine zugewanderte Fliege, die eben die Beeren anpiekt und dann eben auch fahren lässt, ne? Genau. Ja, und dann sich wieder verpisst und dann hast du
Mistvieh.
Dann hast du halt ganz schnell den Essig, ne? Also ja. Kirsch-Essigfliege heißt halt, weil die Kirschen und vor allem eben auch die Trauben, also roten Trauben eben ansticht und dann werden die halt schnell zu Essig und dann kannst du es halt auch alles rausschneiden.
Ne? Das ist ganz angenehm, so einen Winzer im Chat zu haben. Er schreibt, ja, leider hatten wir diese Kirsch-Essigfliege. Mhm. Ja, toll. Mhm. So, jetzt aber mal zum Wein. Jetzt.
Genau, nochmal zum Wein. Und irgendwas wollte ich dann auch noch gesagt haben, wo ich jetzt gerade nicht
mehr... Ich quatsch derweil mal ein bisschen vor mich hin, einfach so.
Weitergekommen bin,
ja. Weil ich finde, der Geruch lässt sich irgendwie nirgendwo hin zuordnen. Das finde ich ganz witzig. Also riecht ein bisschen steinig, aber... Mhm. Aber jetzt nicht so irgendwie, wo ich so eine meiner berühmten Assoziationen unmittelbar haben würde. Ganz, ganz interessant.
Ja,
also kein Alkohol,
ich finde es, genau, es ist, also das, was du in der Flasche auch noch so ein bisschen siehst, also dieses Hefige hat er noch ein ganz kleines bisschen, finde ich. Ich finde aber, er hat eine Silvaner, also gerade auch so in diesem, eher diese Muschelkalk-Richtung Silvaner, eben schon auch so eine deutliche helle Kräuternote.
Helle Kräuternote?
So ein bisschen Lanolin, finde ich, hat er mit dabei, ne, so Wollwachs.
Okay. Meine Nase ist zu grob.
Und dann hat er eben auch schon, ich glaube, es ist auch so, also es ist, glaube ich, auch schon so ein Ticken Käuper mit im Boden dabei. Also letztlich hast du in Franken ja so diese drei groben Zonen, Buntsandstein, Muschelkalk und Käuper, die so im Prinzip ursprünglich, also von der Entstehungsgeschichte aufeinander liegen, also ganz unten Buntsandstein, dann eben Muschelkalk und obendrauf eben Keuper. Das ist aber nicht überall so genau aufeinander, weil sich ja immer auch tektonisch die Sachen verschoben haben. Also vor allen Dingen als der Oberrheingraben, beim Elsass-Baden irgendwann zusammengefallen ist, hat sich das bis nach Franken hinein verschoben, sodass du das teilweise auch eher gemischter hast oder mal im Zweifelsfall mal den Muschelkalk neben oder über dem Keuper, aber grundsätzlich hast du halt diese Stufen drin und Muschelkalk ist halt eher so dieser hellere, zitrischere, so ein bisschen halt kalkigere, salzige, jodigere Silvaner und der Keuper ist so ein bisschen...
Keuper ist das, so wo man Geneva draus macht, ne?
Ja, sehr schön. Ja, Keuper ist halt so ein bisschen, das hat so ein bisschen mehr Volumen, das ist so ein bisschen würziger, aber so gemüsig würziger, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
So ein bisschen gelber einfach, so ein bisschen, da hast du also gerne auch mal so ein bisschen mehr so Spargelnoten oder so mit dabei auch.
Ja, das hat was von dieser Feinheit von Spargel tatsächlich auch. Also weil Spargel hat ja auch vergleichsweise wenig Geruch, also nicht so einen aufdringlichen Geruch.
Ja, kommt drauf an, finde ich.
Okay. Ich esse nicht so viel Spargel. Ich gehöre zu den Leuten, die jetzt nicht ausrasten, wenn es Spargel gibt, sondern einfach denken, na gut, gibt's halt Spargel.
Vielleicht. Ja, ich habe ja immer in Spargelgegenden gelebt, also aufgewachsen und weitergewachsen sozusagen, mehr oder weniger. Ne?
Ach. Interessanten Druck macht der nach hinten raus. Ich wollte ja ausspucken.
Du wolltest eigentlich ausspucken, ja. Aber
ja. Ist immer auch gut für die Winzer zu sehen, dass ich mich mit ihren Weinen nicht an mein Versprechen halte.
Ja, das macht einfach Spaß, ne? Das ist
super.
Das hat einen schönen Zug, das hat eben diese Würze, die ich den Silvaner eben auch sehr gerne mag. Oder ja, mehr ist das eigentlich. Und er hat irgendwie einfach diese Frische des Jahrgangs. Der hat so einen ganz leichten Gerbstoff, finde ich.
Ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich dachte mir, ich fange nicht wieder damit an. Der hat viel. Also der hat sehr, sehr viel. Also der hat wirklich sehr, sehr viel, was einen schönen Wein macht. Also ich bin gerade sehr begeistert davon. Also sowohl die Gerbstoffe vorne,
ja,
als auch, was ich wirklich, wirklich geil finde, ist so ein, was ist denn das, so ein grapefruitigen Grip hinten.
Ja, und auch eben dieses so ein bisschen herbe, zestige mit dabei. Ne?
Ja, genau, das meine ich wahrscheinlich. Ja,
genau, so eine leichte Bitterung.
Geiles Zeug.
Da drin. Ja.
Hätte ich nur gerne getrunken, als es noch warm war. Draußen, meine ich.
Ja, wir sind irgendwie mit den...
Die Jahreszeit
ist Sommer irgendwie so ein bisschen schwierig. So. Genau, hätte ja noch warm sein können jetzt.
Stimmt,
ist es halt nicht.
Aber das muss für die Winzer, muss dieser brutale Spätsommer ja das Paradies jetzt gewesen sein, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, müsste Tobi vielleicht nochmal erzählen, wie es jetzt bei Ihnen so gelaufen ist. Ich glaube, so insgesamt war es eine vergleichsweise, gerade im Gegensatz auch zu den letzten Jahren, vielleicht eine vergleichsweise entspannte Lese.
Mhm.
Weil von denen ich es jetzt mitbekommen habe, war es eigentlich, die hatten eigentlich fast alle durchgängig gutes Wetter jetzt in der Lese.
Ja.
Und das ist schon irgendwie verdammt viel wert. Ja. Genau. Für die Nerds unter uns, wenn ich das richtig abgespeichert habe, also Die Elternjahrgänge vom Tobi, von diesem Wein, die kamen im Prinzip aus dem Fürstenberg, also Escherndorf, da wo er eben auch bei den Sauers gearbeitet hat. Und ich glaube, dieser Wein ist so 50% Fürstenberg und 50% Obereisenheimer Höll, was eben spannend ist, weil das eigentlich die gleiche Lage ist, wo wir den zweiten Wein gleich auch draus
haben. Ah, okay.
Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, wie der Tobi mit seinen eigenen Weinen jetzt weitermacht, weil er, glaube ich, bei den Österreichern auch ganz gut eingebunden ist.
Naja, aber der wird die ja jetzt nicht brach liegen lassen da.
Nö, das glaube ich jetzt auch nicht. Wobei, ich glaube, den Fürstenberg hat er eben einfach auch von den Sauers sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen.
Okay.
Unter Eisenheimer Höll ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der Tom Glas die sozusagen die Fläche komplett gekauft hat oder gepachtet hat und ihm eben auch da was zur Verfügung gestellt hat. Ja.
Sehr schön. Ja. Gehe ich jetzt nicht mehr bei, den hebe ich mir auf.
Mhm. Heb ich mal auf. Ja. Guck mal, wie sich das entwickelt, weil ich finde es
sehr gut. Halt das, schön, also ich bin sicher, dass sich das sehr gut entwickeln wird. Also der hat so, der macht mir direkt von Anfang an, als ich den ersten Schluck im Mund hatte, schon den Eindruck gemacht, als wäre da noch viel Musik drin. Also das könnte man den auch in zwei Wochen nochmal aus dem Kühlschrank zerren.
Zweifelsfall schon, und, ja.
Ja, so fühlt er sich an. Ja.
Und es ist halt irgendwie so, ich finde, der schafft so eine schöne Balance zwischen Spannung und Entspannung irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Also erwachsen. der hat, ne?
Erwachsen, der fühlt sich erwachsen an, finde ich.
Ja.
Also da fehlt nichts, also da ist nichts kaputt irgendwie. So, weißt du, wo du denkst so, könnte ein bisschen süßer sein, könnte ein bisschen saurer sein, könnte ein bisschen kürzer sein, könnte ein bisschen länger. Das ist echt ein geiler Wein.
Ja.
Und ich bedauere gerade ein wenig, dass ich A gesagt habe, ich bestelle nichts mehr und B pleite bin. Naja. So. Aber das Leben ist halt manchmal wirklich hart. Mhm. Und darum machen wir jetzt die zweite Flasche auf. Was gibt's denn?
Tom Glas, der hat sich auch gerade im Chat angemeldet.
Sehr gut.
Tom G15.
Da können wir über den jetzt auch noch herziehen.
Genau. Auf dem Etikett The Art of Doing Nothing. Landwein Main.
Landwein.
Mhm.
Wie war das mit Landwein und warum nennen die das so? Das hatte doch auch irgendeinen Grund, ne?
Naja, wenn du nicht den Statuten sozusagen der Weinbauverbände entsprichst oder gar nicht entsprechen willst oder es halt gar nicht erst versuchst, dann kannst du halt auch Landwein draufschreiben.
Okay. Aber es gar nicht erst zu versuchen, das heißt ja, er hat schon verloren.
Ich weiß nicht, ne? Es sind alles drei Landweine, ja. Ne? Also auch beim Tobi und auch gleich beim Florian Reuss.
Interessante Farbe, also viel dunkler, viel satter.
Ja, also der Tom Glas heißt auch Tom Glas, weil er tatsächlich, also ist nicht nur einfach Abkürzungen, wie man das hier so macht, sondern der ist tatsächlich teilweise in Australien aufgewachsen und dann nach Deutschland gekommen oder Familie zurückgekommen.
Ich wollte gerade sagen, wer kommt denn freiwillig von Australien nach Deutschland?
Oh, ich glaube, da ist auch nicht alles wie Gold, was glänzt.
Ja, aber die haben mehr Küste.
Ja, aber ich meine, das ist halt ein Kontinent, ne? Ich meine, wenn du jetzt irgendwo in der Mitte sitzt, dann ist die Küste deutlich weiter weg als von dir aus.
Genau, den ganzen Tag nur Ayers Rock anstarren ist auch langweilig, ja.
Ist auch doof, ja.
Schlimmer als im Harz, da stehen wenigstens Bäume.
Ja. Genau, der Tom, der macht das ähnlich. Der ist also auch sozusagen für sich selber Nebenerwerbswinzer und arbeitet eben hauptberuflich in einem Weingut. Ich hatte ihn auf der Hausmesse vom Sebastian, also dem Sebastian Schütz, wo wir die Weine her haben, irgendwie auch gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Betrieb er jetzt arbeitet. Also er hat mal für Paul Fürst auf jeden Fall gearbeitet. Das ist so einer der Renommierbetriebe in Franken. Dann für Baldauf. Ich weiß nicht, ob er noch bei Baldauf ist oder jetzt nochmal gewechselt hat. Ich meine schon.
Vielleicht hört er es und schreibt es gerade gleich in den Chat.
Gucken wir mal. Ja, genau. Genau. Ist echt schön, wenn man mal die Winzer mit dabei hat.
Ja, es wäre jetzt eigentlich die Chance gewesen zu sagen, so komm, wir schalten die kurz dazu, ne? Aber
ja.
Das hätte ich technisch vorbereiten müssen. Müssen wir nächstes Mal vielleicht dran denken oder zumindest.
Das können wir auch einfach mal machen.
Ja.
Zweifelsfall.
Ja, eben drum.
Wenn wir mal Zeit haben.
Genau.
Das haben wir jetzt irgendwie 10 Jahre nicht gemacht oder 11, aber.
Stimmt, wir können auch mal das Format ändern.
Wir können auch mal das Format erweitern.
Ja, genau.
Und
Weingut Brennfleck in Sulzfeld
ist er jetzt. Brennfleck war es, ja genau. Ja,
Sulzfeld.
Ich wusste, es ist mit B und ich kam nicht mehr auf Brennfleck.
Mhm. Ja. Brauerei.
Genau. Nee. Genau, und er hat also diesen Weinberg in Untereisenheim gepachtet. Und es gibt Untereisenheim und Obereisenheim. Und das ist jetzt auch nicht so weit von Escherndorf entfernt. Also wer mal bei Google Maps auf die Karte schaut und beides eingibt, sieht es auch. Also das ist sozusagen die Mainschleife so ein bisschen weiter Richtung Süden. Mhm. Und Eisenheim, in dem Fall jetzt Obereisenheim, ist historisch auch interessant, weil zusammen mit Kastell, was ja auch ein kleines Örtchen ist, dominiert von einem alten Adelsgeschlecht, ne? Also auch wie Faber-Castell, das ist so, kommt aus dem gleichen Adelsgeschlecht. Bei den Castells sind die ersten Silvaner-Reben 1659 erwähnt. Das haben die auch noch in ihren Urkunden.
Mhm.
Also da ist sozusagen der Silvaner laut Urkunde das erste Mal gepflanzt worden, aber in Obereisenheim urkundlich, glaube ich, aus demselben Jahr, also aus 1659. Ursprünglich kommt der Silvaner ja, der hieß ja lange Österreicher Rebe, weil er eben auch aus Österreich kam. Den haben die irgendwann Leute, die eben
Österreicher
verkauft haben, die aus Österreich mit nach Franken gebracht, und dann hat er sich eben in Franken angesiedelt und dann eben auch in den meisten anderen Anbaugebieten in Deutschland, und in Österreich ist er aber dann mehr oder weniger ausgestorben. Also,
Ach, die haben den da gar nicht?
Nee, die haben den da so gut wie gar nicht.
Okay.
Also die haben eher auf den grünen Veltliner gesetzt, was im Prinzip mit zur gleichen Familie gehört und ja auch eher so eine würzige Sorte ist und sozusagen zugunsten des Silvaners.
Hm.
Also den Silvaner findest du in Österreich so gut wie gar nicht mehr.
Wenn man Veltliner übrigens Veltliner betont, haben Österreicher keinen Spaß mehr.
Hast du mal ausprobiert?
Ja, häufiger. Hm. Ich mache ja regelmäßig mit einem Österreicher diese Wissenschaftssendung.
Oh ja, mit dem Florian Freistetter.
Dem geht dann immer so ein Schwild, dann immer so ein bisschen der Kamm. Ich weiß nicht, wie der österreichische der Kamm heißt. Wahrscheinlich auch irgendwie Hanna Leibau Fitschau oder so. Aber ja. Der hat jetzt auch wieder in meiner Nase praktisch nichts. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich durch die Impfung jetzt wieder nichts rieche. Kriegt man davon Geruchsver... Nee, ne?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, dann hätte ich es eben nicht geschmeckt auch.
Ja.
Ich habe da so gut wie gar nichts in der Nase. Ein bisschen mehr Alk.
Es ist ja jetzt auch kein expressiver Wein. Ich glaube, es ist einfach auch ein Wein, der... also der einfach nachher viel mehr über die Struktur und Textur macht, eben als über die Frucht. Also ich meine, der Silvaner ist ja finde ich jetzt nicht unbedingt ein Fruchtwein, zumindest nicht so wie die drei den jetzt ausbauen. Also da liegt es ja eher so in diesem steinigen, würzigen, so ein bisschen herberen Bereich.
Ein bisschen und, cremig finde ich ihn in der Nase. Ein
bisschen cremig, genau. Also finde ich auch, so ein bisschen cremig. Und dann hast du halt die... Dann hast du schon so ein bisschen was Gemüsiges mit dabei, wobei ich das auch nicht so richtig eingrenzen kann.
Mit viel Wohlwollen, ja, aber... Ach komm, ich trinke das jetzt.
Aber es sind halt auch diese kräuterwürzigen Noten mit dabei. Also du hast schon recht viel Kräuter mit dabei. So ein bisschen Flechten auch. So ein bisschen Flechtwerk auf nassem Stein, finde ich, hast du auch mit drin.
Im Mund explodiert er dann regelrecht im Vergleich zur Nase. Regelrecht auch so ein Wort. Der gibt auch ein bisschen Pelz auf die Zähne. Mhm. Sogar reichlich. Ein Drittel Mazeration Carbonique für 3 Wochen, schreibt Tom.
Okay.
Und du wirst uns das jetzt erklären.
Genau. Mazeration Carbonique, wer häufiger Beaujolais trinkt, der weiß wahrscheinlich, was das ist. Im Prinzip ist das ein französisches Wort für eine interzelluläre Gärung. Das heißt, du hast die Ganztrauben, du legst die unter Verschluss und dann fangen die an, sozusagen in sich zu gären, also in den Trauben selber. Und dann platzen die irgendwann auf und dann startet sozusagen die normale Gärung.
Ja. Das heißt, okay, also das heißt, der nimmt ein Drittel der Trauben, ein Drittel der Ernte und packt die einfach in ein Fass und lässt die da, bis die vor lauter Gären platzen. Und da kommen dann keine blonden Jungfrauen, die das mit nackten Füßen irgendwie zertreten.
Nee, genau, das wird dann irgendwann, wird es dann halt abgepresst. Ne? Aber diese interzelluläre Gärung, die sorgt dann eben nochmal für eine andere, letztlich nochmal für eine andere Geschmackskomponente oder vielleicht auch für ein weicheres Mundgefühl. Also auch von der Textur her, denke ich, ist das ein bisschen anders. Die beiden können mal sagen, also ich gehe mal davon aus, dass die eben nach der Gärung das Ganze eben auch eigentlich den Saft sozusagen, den Wein auf der Vollhefe gelassen haben und den dann eben sozusagen auf dieser Vollhefe ausgebaut haben.
Edelstahl also immer Volltank überlagert mit CO2, schreibt Tom.
Genau.
Das ist so geil, also, das ist auch ne? Deutsch, aber ich verstehe kein Wort.
Also du hast sozusagen die Ganztrauben. Du hast noch die Trauben oder eben die Beeren, wenn du es abbeerst und legst es in einen Tank. In dem Fall ist es ein Immervolltank. Der Immervolltank heißt so, weil du sozusagen den Deckel, der ist nicht oben, den stülpst du nicht oben drauf, sondern den kannst du variabel verschieben innerhalb des Tankes. Also
okay.
Je nachdem, wie viel Menge du in dem Tank hast. Ja,
ja, wie so ein Gasometer.
Auf der Mitte oder oben und dann... Ja. Dann legst du halt CO2, deswegen eine Mazeration Carbonique, also CO2, also das sozusagen luftig abschließen und dann pumpst du sozusagen auch die Luft aus dem Deckel raus, sodass der dann auch festsitzt. Mhm. Ja? Genau. Und
voll, also noch mehr Deutsch, Vollhefelager im Tonneau bis zur Füllung. Tonneau?
Genau, Tonneau ist im Prinzip so die Fassgröße zwischen Barrique und Fuder, also irgendwo 500, 600 Liter. Und dann hat er das eben 15 Monate darin liegen.
Das ist großartig.
Auf dem Vollhefelager.
Wir können da eine Quizshow draus machen. Wir laden uns 3 Winzer ein und die dürfen irgendwas erzählen, was sich so anhört, als wäre das tatsächlich mit dem Wein passiert. Und alle anderen müssen raten, was das bedeutet. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Hätte doch
Fernsehen. Genau, Vollhefe ist sozusagen, ich glaube, man hat das lange Zeit nicht gemacht oder so ein bisschen vergessen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wer was auf sich hält heutzutage und irgendwie ambitionierte Weißweine machen will, der kommt eigentlich um Vollhefelager nicht herum. Du vergärst ja den Wein. Und du vergärst den ja mit der Hefe. Diese Hefe, die setzt sich irgendwann unten ab. Ne?
Und, ein untergäriger Wein. Ne?
Ein untergäriger Wein, genau. Und lange Zeit hat man das halt so gemacht, dass man den Wein dann abgezogen hat ins nächste Fass. Und dann hat man halt die Hefe irgendwie aus dem Tank oder Fass, in dem der vergoren wurde, halt rausgeschüttet. Ne? Mhm. Wenn du es recht schnell gemacht hast, den Wein abgezogen hast ins nächste Fass, dann hattest du vielleicht noch die Feinhefe mit im Wein. Ne? Die hast du dann mitgenommen, sodass der Wein eben diese feine Hefe behält, während die grobe Hefe eben unten im Fass bleibt oder eben rausgenommen wird. Wenn du jetzt den Wein auf der Vollhefe ausbaust, dann sorgt diese Vollhefe eigentlich dafür, dass der Wein eine andere Struktur bekommt, eine andere Textur bekommt und auch viel stabiler ist, letztlich. Also die Hefe, diese Hefe, die im Wein bleibt, Die sorgt dafür, dass der Wein stabiler wird. Der braucht dann nachher auch, wenn du ihn füllst, deutlich weniger Schwefel.
Okay.
Also es hat eigentlich mehrere Vorteile, den Wein auf der Vollhefe zu lassen. Macht aber eben vor allen Dingen Sinn, natürlich, wenn du gemerkt hast, dass du eine gute Hefe sozusagen drin hattest, eine gute Hefeflora, ne, dass der sauber vergoren ist. Ja. Es nützt natürlich nichts, wenn du jetzt irgendwelche fiesen Hefen da drin hast, Kammhefen oder so, die dann irgendwie für Unsauberkeit in dem Wein sorgen. Mhm. Aber wenn das alles schön, also dieser Gärprozess gut durchgelaufen ist, dann hast du halt nachher den Wein von der Vollhefe eine ziemlich stabile Sache. Na. Ich glaube, fast alle Weine mittlerweile, die mir gut gefallen, fast alle Weißweine, also gerade so im Silvaner- und Chardonnay-Bereich, die haben eigentlich alle ein Vollhefelager hinter sich. Ne? Wenn du aus diesem Wein dann was richtig Üppiges machen willst, dann rührst du halt die Hefe immer wieder auf.
Ah, okay.
Das war auch mal so ein Trend. Das hat man so mal zwischendurch so gemacht. Es gibt bestimmt auch noch welche, die das immer noch machen, so hier und da mal. Aber dann kriegst du halt einen sehr fetten, cremigen Wein, ne? Ja. Weil du wirklich weil sich diese Hefe dann nochmal ganz anders mit dem Wein.
Also viel Hefe, viel Creme sozusagen.
Viel Hefe, viel Creme.
Okay. Ja, genau. Ja. So, und der hier ist jetzt, der ist, ich finde den auch total interessant, aber das ist ein komplett anderer Wein als das Ding vorher.
Interessant, ne?
Weil der ist so, der hat sowas extrem geradliniges und diese gerade Linie hat aber sehr, sehr scharfe Kanten irgendwie. Der ist so, ja, wie nenne ich das denn? Jetzt sitzen die, ich weiß nicht, dass die zuhören, jetzt bin ich gehemmt, das ist furchtbar.
Weil mach mal weiter.
Ich will ja nichts Falsches sagen irgendwie. Also, der hat sowas im besten Sinne Brutales im Mund.
Ja, der ist vom Tobi, würde ich sagen, da fügen sich die Komponenten schon viel feiner ineinander.
Ja.
So, ja, und bilden eine andere Balance als beim Wein vom Tom, wo die Säure noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob hopig das richtige Wort ist, aber die gibt noch einen stärkeren Punch irgendwie.
Ja.
Finde ich.
Das ist, weißt du, ich habe doch mal in diesem Corbusier-Haus gewohnt. Das ist ein Gebäude, die Architektur nennt man Brutalismus.
Ja, genau.
Und ich finde, dieser Wein hat was von Brutalismus. Mhm. Und also, jetzt nehme ich mich nicht falsch, ich liebe Brutalismus, wirklich. Mhm. Ich werde auch oft genug dafür ausgelacht, allerdings auch. Aber also Brutalismus finde ich völlig...
Wobei es auch wirklich krasse Formen von Brutalismus gibt. Und das finde ich jetzt bei Le Corbusier, das hat halt gleichzeitig trotzdem eine gewisse Eleganz, die manchen Brutalismus-Geschichten eben abgeht. Ne?
Ein Wein wie...
Weil es halt ein großartiger Architekt war im Sinne von...
Häuserbauarchitekt. Alles andere, was er so im Kopf hatte, war ein bisschen geisteskrank.
Na gut, er hat auch schöne Möbel entworfen.
Das stimmt, aber Städtebau war jetzt nicht so seine...
Nee, war nicht so sein Ding. Aber er hat halt ein Gefühl für Proportionen und so weiter gehabt.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt hier auch so.
Ja.
Also der Wein ist halt dunkler und würziger, finde ich.
Mhm.
Die Säure hat eine andere Struktur.
Ich bin gerade total glücklich über meinen Vergleich. Das ist ein Wein wie ein Corbusier-Haus. Also das ist so ungefähr, was bei mir immer passiert, bei mir kommen ja manchmal so komische Assoziationen raus. Ich erinnere vor 15 Jahren oder wann das war, an die kurz getragene Vanillesocke bei irgendeinem spanischen Rotwein. Mhm. Und das ist tatsächlich, ich habe dieses Bild von einem guten, brutalistischen Gebäude im Kopf bei diesem Wein. Das ist voll geil.
Ja. Ich gehe nochmal kurz zum Wein vom Tobi zurück.
Poste derweil mal ein Bild von dem Haus, das ich meine, in den Chat. Oder zumindest den Wikipedia-Artikel.
Ja. Der Wein vom Tobi ist heller, der ist ein bisschen weicher, also seidiger.
Mhm.
Und der ist einfach auch floraler, finde ich. Der hat sowas, der hat sowas
Blütenartiges,
was jetzt noch deutlich stärker rauskommt.
Ja, ja, The Art of Doing Nothing ist wesentlich steiniger. Der hat eine raue Oberfläche.
Hat eine raue Oberfläche.
Ich glaube, du musst öfter Weine von so kleinen Winzern anschleppen. Das ist irgendwie noch viel mehr Spaß dabei, habe ich so das Gefühl. Und wenn er ein bisschen wärmer wird, wird er auch ein bisschen cremiger.
Ja, und der Tobi schreibt, dass das Floral Wachsige auch vom Pietekuf kommt, okay. Tatsächlich. Also dann er hätte sozusagen diese Art der Vergärung dann doch auch nochmal vielleicht einen anderen Einfluss auf den Wein als eine, ich sag mal, klassische Spontanvergärung. Vielleicht den Tobi nochmal fragen, ob das einfach dann nochmal komplexer ist, also ob diese Pietekuf dann einfach für eine andere Komplexität sorgt oder was tatsächlich das den Unterschied ausmacht zu einer klassischen Spontangärung. Wenn ich mal den dritten Wein ins Glas gebe.
Oh, ich war gerade noch. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Gleich nochmal darauf zurückkommen.
Ob das jetzt auch noch so ein Knüller ist. Ja, nu.
Ja, das ist jetzt so vom Etikett her ist ganz witzig. Ne? Also wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Etiketten, aber beide finde ich sehr, sehr schön gestaltet. Der Tobi hat einen Freund, der irgendwie diese abstrakten Bilder für seine Weine findet. Also sozusagen ein abstrakter Ausdruck des Weins in einer Zeichnung. Und die Etiketten vom Tom sind ja auch irgendwie ausdrucksstark. Bei Florian ist es irgendwie... Wirkt es so ein bisschen mehr wie Clipart aus Microsoft Word. Ne?
So böser Mann.
Ja, ich habe es ihm selber auch schon gesagt.
Also ja, aber ist egal.
Alle drei Winzer waren beim Sebastian Schütz auf der Hausmeister.
Ja.
Und ich habe mit dem Florian mal darüber gesprochen, einfach, dass sozusagen der Eindruck, den viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, vom Etikett jetzt nicht unbedingt der glücklichste ist. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich die Weine von ihm sehr schön finde und ich meiner Meinung nach die ästhetisch das aber eben nicht ausdrücken und das Auge isst ja oder trinkt ja auch immer mit, also das kann man ja nicht.
Findest du wirklich? Also, mir sind die Etiketten der Weine, die ich trinke, immer sowas von egal.
Also, nee, mir nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie ein halbes Leben lang Grafikdesigner war.
Okay, ja.
Aber es fällt auch anderen Leuten auf.
Also es fällt mir auch auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich trinke jetzt eher das Verspielte oder das grafisch Ansprechende. Also das Einzige, was mich wirklich mal aus der Bahn geworfen hat, grafisch, war, als wir da in Frankreich waren, dieser, wie hieß der noch? Pop irgendwas, ne?
Mit?
Wie ist denn dieser Wein? Pop, irgendwas mit Pop.
Popsack,
genau. Ja. Da habe ich gedacht, okay,
das war ja wirklich
nicht. Das geht nicht.
Ja. Also
das kannst du nicht bringen.
Ja.
Naja, Michael schreibt gerade in den Chat, im Regal entscheidet das Etikett. Das mag schon sein, aber ich habe halt auch so wenig Plan von Wein, dass ich nicht ins Regal greife, weil irgendwas auf dem Etikett steht oder das Etikett irgendwie aussieht, sondern ich quatsch jemanden an, der sich damit auskennt.
Das ist ja im besten Fall auch so, aber im Allgemeinen würde ich schon sagen, du gehst irgendwo hin oder ja, im Zweifelsfall hast du auch gerade niemanden, der dir jetzt irgendwie weiterhelfen kann und dann guckst du halt und entscheidest dich dann letztlich dann doch für einen Wein, dessen Etikett dich anspricht. Ne, beim Tobi ist es übrigens der Bruder, der Architekt ist, ne?
Ja, dass man, siehst du?
Ja, auch nachvollziehen kann. Genau.
So.
Ja, bei Florian Reuß ist es halt, genau. Also ich glaube, da muss man nochmal drüber reden, weil mit ihm ist ja seine Entscheidung. Aber was man auf jeden Fall auf dem Etikett sieht, ist erstmal Flasche und Wein und zweitens den Läufer. Und das ist tatsächlich was.
Edition Weltmeister.
Genau, was sozusagen beide Leidenschaften von ihm miteinander verbindet.
Fußballerisch ist ein bisschen blöd, ne? Aber gut.
Bitte?
Fußballerisch ein bisschen dumm gelaufen jetzt, aber ja.
Ja, weil er auch nicht im Fußballweltmeister ist, sondern im Ultramarathon.
Alter!
Ja. Der ist zum Beispiel, ich habe es mal rausgesucht, den ersten Also der ist zum Beispiel in Marburg 2011 ist er die 50 Kilometer in 3 Stunden 28 gelaufen.
Das schaffe ich mit dem Fahrrad nicht.
In Turin ist er 2015 24 Stunden 263,899 Kilometer gelaufen.
Nee, läuft man dann 24 Stunden am Stück oder pennt man zwischendurch?
Nee, man pennt nicht. Und in Bruck in der Schweiz ist er in 48 Stunden 340 Kilometer gelaufen. Also
Was ist denn bei dem im Wein drin, hör mal?
Also er hat den deutschen Rekord im 12-Stunden-Lauf mit 152,59 Kilometern und den deutschen Rekord im 24-Stunden-Lauf in seiner Altersklasse mit 205,31 Kilometern und den deutschen Rekord im 48-Stunden-Lauf mit 254,08 Kilometern. Also das zum Thema Weltmeister. Genau, also der ist irgendwie Weltmeister in verschiedenen Disziplinen gewesen oder ist es immer noch?
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass man 24 Stunden läuft und dann auch noch so weit.
Ja, also das ist schon sehr abgefahren. Ja. Und hat aber eben sozusagen die zweite Leidenschaft ist eben der Wein und er hat glaube ich, eine Ausbildung zum Küfer gemacht im staatlichen Hofkeller in Würzburg.
Fassbauer, ja.
Genau, war auch bei Paul Fürst, so wie der Tom, und war aber auch bei Klaus-Peter Keller in Rheinhessen und bewirtschaftet jetzt eben 0,5 Hektar in Rannersacker und Mainstockheim. Mhm. Und wer auf die Karte guckt, Mainstockheim ist jetzt auch nicht so weit entfernt, das ist so bei Kitzingen etwa. Der hat 2018 den ersten Wein gemacht, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Tom hat, glaube ich, auch 2018 oder war das 2019 den ersten Wein gemacht.
Wahnsinn.
Eigenen Wein, also eigene Weine natürlich.
Ich komme über dieses Laufen nicht drüber.
Es ist auch krass.
Ich krieg das jetzt weg, das hier nicht auszuhalten. Wahnsinn.
Das ist ja auch krass. Und in dem Fall ist es halt auch so, letztlich ist es eine, also ich meine, die drei tragen letztlich ja auch dazu bei, dass irgendwie so alte Silvaneranlagen am Leben erhalten werden. Mhm. Ne? Also das hier sind, glaube ich, bis zu 90 Jahre alte Silvaner-Rebstöcke. Die haben natürlich geringe Erträge. Es ist eh schon schwierig, daraus sozusagen Weine zu machen, die irgendwie noch Geld bringen. Also jetzt gerade, wenn du jetzt nicht so einen bekannten Namen hast, jetzt wie Sauer oder Luckert oder, keine Ahnung, Weingut am Stein oder sonst welche, ja, die ja viel, viel mehr Aufwand betreiben können, letztlich auch, um ihre Weine zu vermarkten oder eben auch präsenter sind, weil sie im VDP sind oder was auch immer. Wenn du jetzt irgendwie ein kleiner Winzer vor Ort bist, also die meisten Winzer in Franken oder viele Winzer in Franken, die sind ja tatsächlich auch, die haben eben kleine Besitztümer und die sind dann eben in Genossenschaften organisiert, mhm, ne? Weil sie sonst auch gar nicht überlebt hätten, weil es sich halt auch kaum rentiert, für die ihre Weine selber zu vermarkten. Ne?
Ja.
Also, ne, wenn es alt eingesessen ist und du hast vielleicht deine Privatkundschaft, dann funktioniert das vielleicht noch, aber im Großen und Ganzen, ja, ist es halt sehr schwierig und die meisten berechnen halt ihre eigenen Arbeitsstunden nie mit ein. Ne? Das war das, was ich ganz am Anfang sagen wollte. Es gab im März zur ProWein eine ganz interessante Studie nochmal von der Uni in Geisenheim, die das nochmal irgendwie klarer gemacht hat. Wie selbstausbeuterisch eben viele Betriebe arbeiten, weil sie als Familienbetriebe eben alle im Weingut involviert sind und letztlich ihre ganzen Arbeitsstunden überhaupt nicht richtig verrechnen.
Ja.
Und die halten zwar ihre Weingüter am Leben, aber eben nur ja auf Kosten im Zweifelsfall auch ihrer Gesundheit. Ja, oder ihrer Lebenszeit oder ihrer Freizeit oder wie auch immer. Ne?
Selbstausbeutung, also, ja.
Selbstausbeutung. Nun, auf der einen Seite hast du im Zweifelsfall eben die Leidenschaft, du willst es machen, du lebst auch da drin, aber auf der anderen Seite hat es halt auch irgendwie eine schwierige Komponente.
Ja.
Oftmals.
Und das ist... Ja. Das ist nicht zu retten. Ne? Also das Einzige, wie es gehen könnte, ist halt, dass man sagt so, okay, ich kaufe dir deinen Wein jetzt für den vierfachen Preis ab oder mach eine Genossenschaft drauf und wir kaufen Anteile oder irgend so einen Scheiß. Aber letztendlich lösbar unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist das nicht. Ne,
nee, ist schwierig. Also es geht auch. Also der Tobi arbeitet ja jetzt in dem Betrieb beim Richard Österreicher zum Beispiel. Mhm. Der hat irgendwie den Betrieb von seinen Eltern übernommen und der hat das auch, also ich glaube, der hat auch jahrelang mehr oder weniger von der Hand in den Mund gelebt, beziehungsweise hat er das nur durchziehen können, weil seine Frau irgendwie gut verdient hat. Mhm. Und dann hat er irgendwann sozusagen vor ein paar Jahren den Durchbruch gehabt und jetzt kann er seine Weine zu vernünftigen Preisen verkaufen, sodass sich das Ganze auch rentiert. Ja? Ja, aber dann fangen die Weine halt auch im Zweifelsfall bei 25 Euro an.
Ja.
So, ne? Oder vielleicht gibt es noch mal einen drunter.
Und ja, aber bei, damit dem Preis, sich, ne? bei dem Preis kannst du das schönste Etikett der Welt haben. Da greift jeder daneben wahrscheinlich. Ja, ja, schade. Ja.
Also, ne? Es gibt so Leute wie den, weiß nicht, wie den Carsten Saalwächter zum Beispiel, den vor 4 Jahren noch niemand kannte und der halt in Rheinhessen gesagt hat, ich habe hier einen Silvaner, der ist einfach so gut, den biete ich jetzt für 50 Euro die Flasche an.
Wow, hat's funktioniert?
So, hat funktioniert. Ja. Hat funktioniert, weil der Wein das Geld, glaube ich, einfach auf Wert ist.
Mhm.
Dass er die Chuzpe hatte, das so zu tun, das ist, zumal er selber jetzt auch überhaupt kein Typ ist, der irgendwie großartig seine Weine vermarkten würde, weil es eigentlich so im Kontakt dann nach außen hin eher ein schüchterner Typ ist. Das ist schon irgendwie, das ist schon toll. Ja? Also er hatte noch so ein bisschen was im Rücken, weil sein Vater das Weingut schon geführt hat und eben auch Kundschaft hatte, mit aber eher so typisch rheinhessischen Weinen. Also das war jetzt nicht so, dass er wirklich von
also null gestartet ist. Ja, er ist nicht all in gegangen. Ja? Ja.
Er ist nicht all in gegangen, aber er hat schon...
Trotzdem das Maul sehr weit aufgerissen, ja.
Ja, er hat viel, einen hohen Einsatz gewagt und er hat halt gewonnen.
Ja. Ja.
Weil die Weine von vornherein gut angekommen sind und weil er sich halt auch die richtigen, also für diese Weine dann auch die richtigen Händler ausgesucht hat und dann ging das relativ schnell. Dass er, also vor allem mit seinen Weißweinen, er macht auch Rotweine, aber ich glaube, eigentlich wollen alle seine Weißweine haben, dass das damit eben sehr gut funktioniert. Also so kann es auch gehen, aber es ist eher die totale Ausnahme, würde ich sagen.
Ja. So, jetzt aber mal der Wein hier. Also,
der
hat Wein aus Feuersteinen gemacht.
Der hat Wein aus Feuersteinen gemacht. Genau, das ist so ein bisschen reduktiver. Also,
noch 1% mehr übrigens, 13,5 jetzt.
Genau, das ist so. Das
ist schon ordentlich.
Schön hochgewandert, 13,5, ist so ein bisschen fetter. Vom Alkohol her, der hat auch so ein bisschen in der Nase so ein bisschen mehr Volumen, finde ich. Ne? Der ist so ein bisschen präsenter, der hat auch ein bisschen mehr Cremigkeit. Ich würde sagen, der hat einfach auch ein bisschen deutlicheren Holzeinsatz. Ist vielleicht ein bisschen reduktiver ausgebaut worden. Erstmal, also ne, mit weniger Luft im Fass, sodass er, oder vielleicht schon in der Gärung, sodass er eben so ein bisschen von diesem Feuerschwein.
Fränkisches Feuerschwein ist eine Delikatesse.
Ja.
Schwäbisch-Hessisches. Genau.
Ansonsten eben auch super klassisch ausgebaut. Also alte Korbpresse, die haben irgendwie die alte Korbpresse der Familie wieder restauriert.
Mhm.
Das ist ja wirklich so ein Korb, wo du eben eine Spindel oben drauf hast und dann drehst du wirklich mit Muskelkraft, also ne, bei den klassischen, mit Muskelkraft drehst du presst du die Trauben aus. Und dann hat er das tatsächlich auch so gemacht, dass es eine Mostoxidation gab. Ich weiß nicht, wie der Tobi das zum Beispiel macht. Mostoxidation heißt im Prinzip, dass der Saft, der aus der Presse läuft, in das Gefäß, wo es dann vergärt, erstmal oxidiert.
Sagt das,
man nennt das auch Bräunen. Also es ist, ist ein Vorgang, wo man sozusagen eine Oxidation vorwegnimmt, die später passieren könnte im Fass oder auf der Flasche. Bevor aber der Wein vergärt überhaupt. Hat den Vorteil, dass sozusagen viele Oxidantien, die in dem Wein sind, dann vorher sind, dann gar nicht mehr drin sind, weil die eben schon durchoxidiert sind.
Mhm.
Und dann gibt es erst die Gärung, die läuft durch und dann bleibt der Wein eben auch auf der Hefe im Fass und dann ist es sozusagen eine weitere Komponente, dass du nachher, wenn du den Wein füllst, eigentlich kaum noch Schwefel brauchst.
Mhm.
Ja.
Oh, der ist auch saugeil.
Ja,
auf eine ganz andere Art, aber
ganz andere Art.
Also da könnte man sich so mit diesen drei Weinen vom Frühjahr über den Sommer in den Herbst trinken. Ja. Und zwar in genau der Reihenfolge, wie wir die hier getrunken haben.
Ja. Das ist halt viel mehr Schmelz, ne? Viel mehr Creme, Cremigkeit irgendwie. Mhm. Aber auch eine ganz andere Art von Gewürz und Würzigkeit. Ne?
Ja, und ein irren, also fast schon so ein Lidocain-Bums auf der Zunge, weißt du? Ja. Kennst du? So, dass du kurz das Gefühl hast, oh, meine Zunge wird taub. Aber nur ganz, ganz kurz.
Ah, ja, das meinst du. Ja stimmt, weißt, stimmt, ja? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
das ist das, was der, wenn der Zahnarzt dir die Spritze reintut, das Zeug.
Ja, genau. Was auch bei, hast du, wenn du auf Nelken kaust oder so, ne?
Ja, genau. Oder schlechtes Koks kaufst.
Ach so, ja. Ja. Ein bisschen Zimt mit dabei, so ein bisschen Marzisblüte.
Richtig Dampf. Also der ist Hammer. Also das ist, ich wüsste nicht, womit ich mich heute Abend betrinken würde. Wahrscheinlich würde ich rausgehen und gucken, wie die Temperaturen sind und dann entscheiden. Ja. Wirklich. Ja. Oh. Ich könnte auch nicht sagen, welcher mein Favorit heute ist. Normalerweise kann ich das immer.
Ja, das ist total schön. Geil. Also es freut mich, weil ich finde, das ist halt so. Also eine Rebsorte ist, die einfach so viele Facetten mit sich bringt, die lange Zeit überhaupt nicht beachtet wurden. Ich glaube, von vielen Winzern gar nicht so wirklich beachtet wurden, aber eben auch so von der Allgemeinheit nicht beachtet wurde, dass die Rebsorte einfach eine große Komplexität besitzt, ja, und Vielfalt besitzt. Und hier trägt jetzt sozusagen natürlich dazu bei, dass
was? Tobi schreibt gerade in den Chat, mit dem vom Flo kann man sich 2% schneller betrinken. Ja.
Das stimmt.
War wirklich geil. Oh. Tja.
Cool.
Ich versuche den ersten nochmal. Wir hatten auch gar keine Gastro-Tipps heute, ne? Ich glaube, ich war aber auch nirgendwo, oder? War ich irgendwo? Wahrscheinlich war ich irgendwo und hab's wieder vergessen.
Mach mal den, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo ich war, seitdem wir die letzte Sendung hatten. Ich bin ja noch mal ein bisschen durch Rheinhessen gefahren. Mhm. Ich war noch mal beim Daniel Wagner. Ich war in Wiesbaden, aber das waren jetzt alles so, also gerade Wiesbaden irgendwie, aber das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Sendung, ne?
Ich glaube, ja.
Nach Wiesbaden.
Das war die
Sendung. Ich war tatsächlich jetzt auch mal angenehmerweise irgendwie so gut wie gar nicht unterwegs. Also ich meine, ich bin ja auch gerne unterwegs, aber ab und zu wird es dann auch zu viel.
Also der erste fällt jetzt natürlich extrem ab dagegen, ne, weil der so viel feiner ist.
Ja, im Sinne von
filigraner.
Und, genau. Also er fällt nicht ab, sondern er ist einfach.
Der ist schlechter geworden dadurch, sondern der bringt jetzt einfach nicht mehr so viel im Mund. Also das ist so.
Nee, das ist jetzt nicht der Wein, den man nach dem von Florian trinken sollte. Das stimmt.
Ja, genau.
Obwohl, finde ich, die Säurestruktur jetzt präsenter ist als ganz am Anfang. Mhm. Weil die, genau, also die Säure ist irgendwie, also die wird nach dem Wein von Florian Reuss, wird die irgendwie apfeliger, finde ich.
So. Ja, Apfel. Jetzt machen wir das schon seit 10 Jahren und ich weiß immer noch die Worte nicht. Naja. Aber ich bin ein guter Konsument. Denn wenn ich schon nicht saufen kann heute Abend, habe ich mir jetzt doch noch eins von diesen Paketen bestellt. Ja, ey, das ist wirklich, ich meine, ich mache das ja selten und das klingt so werblich irgendwie und das mag ich ja eigentlich gar nicht. Aber das ist wirklich eins der geileren Pakete, die wir hatten bisher. Wirklich.
Ja.
Also hast du echt super hingekriegt.
Ja, das ist schön und ich muss mich auch beim Sebastian Schütz bedanken. Der hat damals, also der ist ja einfach ist er einfach auch ein sehr guter Botschafter für die Weine Frankens. Der hat ja seinen Laden in Würzburg, Rot-Weiß-Rosé, ist irgendwie vorher Sommelier und hat eben diesen Laden aufgebaut. Und der hat mich damals auch an die Weine vom Tobi und Tom gebracht und jetzt mir auch den Florian vorgestellt. Wir haben viel eben auch über die Weine damals gesprochen. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie ich den ersten Wein vom Tom auch im Glas hatte. Der Sebastian hatte die eben schon im Programm. Und der meinte eben, ich müsste das einfach unbedingt mal probieren. Mhm. Und dann hat es mich auch total aus den Socken gehauen.
Ja, ja.
Das war echt. Ich fand es echt total geil, weil es irgendwie, das war der 2018er Jahrgang. Mhm. Das, ich glaube, es war sein erster Silvaner. Und das Ding ist, das habe ich auch noch im Keller. Ich habe damals gesagt, das ist irgendwie mit einer, wie so ein Katana, so eine japanische Klinge, frisch geschmiedet und wirklich so rasiermesserscharf gewesen. Das,
mhm.
Das war echt total krass. Irgendwie, wie so. Genau, wie so eine frische Klinge, die irgendwie Salzzitronen zerschneidet, ja, in feinste Fasern so. Das war echt schön, ja. So habe ich damals über den Sebastian habe ich diese Weine kennengelernt. Mhm. Also man, ja.
Ja, super. Hat sich voll gelohnt. Haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste Sendung?
Ja, haben wir eigentlich, ne?
Echt, lass mal gucken. Ich weiß es gar nicht so genau.
Wir hatten das schon festgelegt auf relativ Anfang November.
Ich finde nichts. Nee, haben wir. Doch, hier. 8. November.
8. November.
Nächste Sendung am 8. November 2023. Was machen wir dann? Weißt du das schon?
Ja, wir machen noch mal so ein bisschen Cava und so. Ein bisschen Spanien.
Ja.
Genau. Also meine Idee ist jetzt so, November noch mal ein bisschen günstigere, schöne Trinkweine. Dann haben wir die Weihnachtssendung. Die machen wir mit ziemlicher Sicherheit mit Gernot Kollmann und Emich Batterieberg.
Yes.
Da werden wir ausnahmsweise mal 4 Weine nehmen statt 3.
Weil der Gernot unser Kumpel ist, ne?
Weil der Gernot unser Kumpel ist und weil, genau, weil ich aber in den letzten Jahren immer schon die Idee hatte, das mal zu machen, weil letztlich machen wir ja so eine Weihnachtsmenüsendung.
Ja.
Wir haben immer einen Schaumwein dabei und dann haben wir Weiß und Rot und irgendwie fehlt immer auch dieser süße Wein zum Abschluss, also wo ich einfach noch mal ein bisschen was mit Dessert machen wollen würde. Und deswegen machen wir jetzt einfach zu Weihnachten 4 Weine. Und dann gucken wir mal, dass wir Anfang des nächsten Jahres mal den Dreh kriegen Richtung Osteuropa. Das müssen wir jetzt endlich mal machen. Das
stimmt, ja.
Hatten wir schon so lange vor. Ja. Und das, im Zweifelsfall wird das dann ein bisschen teurer, weil die Weine echt, da kriegst du halt jetzt nicht so die 8-9 Euro Weine her,
ja,
ne?
Ja, mei, dann mache ich halt meine alte Idee, die Reste unmittelbar nach der Live-Sendung hier im nächstgelegenen Park auszuschenken an jeden, der ein Glas mitbringt. Können wir mal wenigstens das Berliner Publikum dann befriedigt. Hm. Ja, eigentlich trinke ich das dann doch lieber selbst, fällt mir gerade auf. Ich habe das ja einmal gemacht, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Wir auch richtig tolle Weine. Ich glaube, das war damals irgendwie so Wagner Stempel oder sowas. Also richtig krasses Zeug. Da habe ich auch gesagt, und habe das auch noch irgendwie vertwittert. Damals ist man ja noch auf Twitter gewesen.
Weihnachtssendung meinst du jetzt?
Irgendeine schöne Sommersendung. Habe gesagt, so, ich fahre jetzt Park in Tempelhof. Also wir haben so einen kleinen Park, da stehen 3 Bänke. Bin da hingefahren, es ist nur ein einziger Mensch gekommen, der hat keinen Alkohol getrunken. Der wollte nur mal vorbeikommen. Das Leben ist wirklich unangenehm hart manchmal. So, nächste Sendung 8. November. Ich habe doch nicht genug ausgespuckt, obwohl ich hier bestimmt einen halben Liter im Spucknapf habe jetzt. Wo war ich? Genau, da war ich. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit und fürs Mitspielen. Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann und es ist alles schön und pittoresk und touristisch und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten. Absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.